Ja, heute ist unser Predigtext ein Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Und da möchte ich uns jetzt erstmal vorlesen. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Herr Jesus, danke für dieses Wort. Danke für das, was du uns heute zeigen und sagen willst dadurch. Schenk uns dann den Geist, dass wir in rechter Weise zuhören, in rechter Weise aufmerken auf das, was du in unser Herz hineinlegen willst. Und sei du mit deinem Geist jetzt bei mir, wenn ich das Wort weitergebe, was du weitergegeben haben möchtest. Amen. Ja, ich habe dieser Predigt einen Titel gegeben, eine Überschrift gegeben: Mit Gott im Reinen. Das kann man ja als Frage verstehen, mit Gott im Reinen. Oder auch als Ausruf: Ich bin mit Gott im Reinen. Und im zweiten Teil der Predigt möchte ich das nochmal in drei Teile untergliedern. Der erste Teil, der wird so ein Block sein. Und dann kommen diese drei Untergliederungen. Erstens der Standpunkt des Pharisäers, zweitens der Standpunkt des Zöllners und drittens: Und wo stehen du und ich? Ja, auf dem Weg nach Jerusalem erzählt Jesus eben dieses Gleichnis einigen seiner Begleiter. Und zwar solchen, die sich selbst für fromm hielten, für rechtschaffen, die auf die anderen auch gerne herabschauten. Er erzählt eine Geschichte, wie sie sich eigentlich täglich zutragen kann. Zwei Menschen, grundverschieden nach Herkunft, nach Beruf, nach Moral, betreten für ein paar stille Augenblicke das Gotteshaus, zu dem sie von Kindheitsbeinen an gehören. Jeder der beiden hat sein eigenes Anliegen. Man sieht das schon an ihrer Gebärde. Der eine, ein kluger, bibelgläubiger Herr, durchschreitet zielstrebig mit sicherem Schritt den ganzen Raum bis nach vorn. Er scheint heute einen glücklichen Tag erwischt zu haben. Mit leicht gespreizten Beinen, mit erhobenen Händen, ganz nach guter alter Tradition, bringt er sein wohlformuliertes Gebet vor Gott. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so habgierig, so unehrlich und so verdorben bin wie die anderen Leute. Zum Beispiel wie dieser Kerl da hinten. Ich verzichte montags und donnerstags auf Essen und Trinken, um dir zu zeigen, wie ernsthaft ich für die Versager und Sünder im Gebet einstehe. Außerdem spende ich für deine Sache 10% von allen meinen Einkünften. Und der andere, ein Zollbeamter, er wirkt bedrückt und bekümmert, ist ganz hinten im Gotteshaus stehen geblieben, traut sich gar nicht richtig rein. Er traut sich nicht aufzublicken, mit gesenktem Kopf und hängenden Schultern steht er da. Er weiß, dass sein Leben Gott nicht gefallen kann. Hilflos passt er und presst er seine Hände an die Brust, als habe er heftige Schmerzen in der Herzgegend. Für einige Augenblicke steht er gebeugt und reglos da. Er scheint völlig am Ende zu sein. Dann kommt es leise, stockend über seine Lippen, diese fünf Worte: Gott, hab Erbarmen mit mir. Gott sei mir Sünder gnädig, wie es Luther übersetzt. Ich bin ein sündiger Mensch. Mehr sagt er nicht. Das ist alles. Dann gehen die beiden nach Hause. Und zum Abschluss sagt Jesus seinen Zuhörern: Ihr könnt sicher sein, Dieser Mann, der diese 5 Worte gebetet hat, Gott sei mir Sünder gnädig, ging von seiner Schuld befreit nach Hause. Nicht aber der fromme Gelehrte. Denn wer sich selbst groß macht und Gott die Ehre stiehlt, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird durch Gottes Güte erhöht werden. 2 Menschen treten vor Gott und beide beten bibelbezogen. Sie beten im Grunde einen Vers aus den Psalmen. Der eine mag an Psalm 26 gedacht haben, wo es heißt, deine Güte ist mir vor Augen und ich wandle in deiner Wahrheit. Ich sitze nicht bei heillosen Leuten und habe nicht Gemeinschaft mit den Falschen. Ich hasse die Versammlungen der Boshaften und sitze nicht bei den Gottlosen. Ich wasche meine Hände in Unschuld und halte mich, Herr, zu deinem Altar, dir zu danken mit lauter Stimme und zu verkündigen alle deine Wunder. Der andere hat wohl an Psalm 51 gedacht. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Der eine dankt, der andere bittet. Ist das falsch? Und doch zünden bei Gott nur die Worte des bittenden Beters. Es sieht so aus, dass der andere, obwohl er sich mit aufrichtigen, guten Worten bei Gott bedankt, doch mit seinem Innersten weit weg von Gott bewegt. Martin Luther hat einmal gesagt, ohne das Gebet des Herzens ist das Gebet der Lippen ein unnützes Gemurmel. Und wie das mündliche Gebet nicht zu verachten ist, so soll man Sorge tragen, dass es von dem Gebet des Herzens herrühre. Dass es vom Gebet des Herzens herrühre. Nur, wir wissen doch oft nicht, was und wie wir beten sollen. Gott aber weiß das. Gott kennt dein Herz. Gott weiß, was du in deinem Herzen hast und was du ihm hinlegen kannst. Und darum will er uns helfen, auch das zu sagen, wovon unser Herz voll ist. Er schaut bei uns bis auf den Grund unseres Herzens. Er rührt unser Herz an, wenn wir das nur zulassen, wenn wir sagen, Gott, was in unserem Herzen ist, das soll dir gehören. Gott ist es sogar überaus wichtig, dass wir uns von ihm anschauen und anrühren lassen und mit ihm im Reinen sind. Wir haben hier eine holzschnittartige Geschichte vor uns, die keine Zwischentöne kennt. Wir mögen es ja gerne, dass wir das so ein bisschen abstufen, so ein bisschen relativieren. Es gibt ja keine ganz schlechten und keine ganz guten. Aber Jesus treibt es hier im Grunde genommen auf die Spitze. Er sieht hier in dieser Geschichte im Grunde genommen nur schwarz und weiß. Es handelt sich um eine Geschichte, bei der klar zu sein scheint, wer der Gute und wer der Bösewicht ist. Wie in einem schlechten Western, wo man schon nach 5 Minuten sagen kann, wie die Story ausgeht. Da sind die Rollen eindeutig verteilt. Und damit es auch wirklich jeder merkt, sind die Bösewichte unrasiert, trinken Whisky aus der Flasche und pokern mit schmierigen Karten. Der Held aber hat kein Stäubchen am Hut, trägt makellos geputzte Stiefel und ihn bewegen edle Motive. Und bei unserer Geschichte vom Pharisäer und Zöllner, da scheint das so ähnlich zu sein. Der Zöllner ist der Gute, der Pharisäer der Bösewicht. Und wir stehen natürlich auf der Seite, wie könnte es anders sein, des Zöllners. Aber Vorsicht, Achtung. Was auf den ersten Blick so klar, so eindeutig erscheint, verbaut uns geradezu den Weg zur Pointe der Geschichte. Wir müssen uns klar machen, dass das uns so geläufige Schema guter Zöllner, böser Pharisäer sehr stark durch eben dieses Gleichnis geprägt wurde. Die Zeitgenossen von Jesus dachten und erlebten genau umgekehrt. Zöllner ist gleich schlecht, Pharisäer ist gleich gut. Es ist deshalb auch hilfreich, wenn wir etwas über die damalige Rolle von Pharisäern und Zöllnern erfahren, damit wir weg von den Zerrbildern hin zu den wirklichen Bildern dieser beiden Gestalten kommen können. Die Bezeichnung Pharisäer bedeutet eigentlich wörtlich übersetzt Abgesonderte. Weil sich Pharisäer von allem fernhielten, was rituell verunreinigen könnte. Es war ihr Anliegen, das ganze Gesetz Gottes zu halten, und sie taten das mit ganz großer Sorgfalt. Und ich möchte sogar sagen, mit ganz großer Liebe. Sie liebten das Gesetz. Sie nahmen das Gesetz Gottes ganz ernst und trugen entscheidend dazu bei, dass das Judentum in der Zeit der Griechen- und Römerherrschaft seine Identität bewahrt hat. Pharisäer sind nicht frömmelnde Schwächlinge und auch nicht sture Paragraphenreiter. Es sind Menschen, die sich ihren Glauben etwas kosten ließen und ihr Respekt verdienen. Nach dem Gesetz war am großen Versöhnungstag ein großes öffentliches Fasten für alle Israeliten verbindlich. Die Pharisäer fasteten zusätzlich zu diesem öffentlichen Fasten zweimal in der Woche, weil sie sich berufen fühlten, in den Riss einzutreten, den die Sünde der breiten Masse immer aufs Neue zwischen Gott und Israel riss, um durch die Sühnkraft ihres Fastens Gottes Zorn zu wenden und das Volk vor nationalen Unglücksschlägen zu bewahren. Auch wenn die Hersteller von Korn, Öl und Most ihren vorgeschriebenen 10%igen Tempelsteueranteil schon entrichtet hatten, wollten die Pharisäer noch mal eins draufsetzen, sicher gehen und bezahlten noch einmal darüber hinaus 10% Abgaben auf alles, was sie erwarben. Das Problem der Pharisäer liegt schlicht darin, dass sie ihren eigenen hohen Maßstab oft selber nicht gerecht wurden. Dazu kommt noch, dass aus ihrer eigenen strengen religiösen Praxis oft schnell und leicht eine Geringschätzung und Verachtung anderer Menschen wurde. Ich bin gut, Gott, und eigentlich müssten alle gut sein, aber sie, dass ich gut bin. Am schwerwiegendsten ist jedoch, dass Pharisäer ihren Gesetzesgehorsam loslösten vom schenkenden, gnädigen, gütigen und barmherzigen Gott und ihn als eigenen Verdienst anzusehen geneigt waren, mit dem man sich vor Gott Rechtfertigung verschaffen könne. Guck doch, was ich alles getan habe, wie ich dein Gesetz gehalten habe, wie ich dein Gesetz geliebt habe, und dafür müsstest du mich doch jetzt auch lieben. Also ich habe was getan, Gott, und jetzt darfst du auch was für mich tun. Wie war das nun mit den Zöllnern? Sie waren genau genommen eigentlich keine Beamten, sondern Privatunternehmer. Sie hatten von den Römern gegen Geld eine Zollpacht übernommen. Das heißt, sie mussten innerhalb einer bestimmten Grenzregion Steuern auf alle Waren für die Römer eintreiben. Sie waren also eine Art von Zwischenhändlern. Sie mussten eine festgelegte Summe im Voraus bezahlen an die Römer und standen damit unter dem Zwang, dieses Geld und ihren eigenen Gewinn im Laufe des Jahres an ihren Zollstationen zu erwirtschaften. Sie waren also durch das System geradezu gezwungen, mehr einzutreiben, als gesetzlich festgelegt war. Und gleichzeitig mussten sie mit der heidnischen römischen Besatzungsmacht eng zusammenarbeiten. Von den Juden wurden die Zöllner wegen ihres Charakters und wegen ihrer Zuneigung zu den Heiden als notorische Betrüger für unrein angesehen und Räubern und Dieben gleichgestellt. Sie und ihre Familienangehörigen wurden zum Beispiel vor Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Spenden wurden von ihnen nicht angenommen, selbst wenn es große Spenden waren. Und es war sogar erlaubt, trotz des achten Gebotes, sie zu belügen. Es war offiziell erlaubt. Dieser Status beruhte nicht nur auf Vorurteilen ihrer Umwelt, sondern war tatsächlich im kriminellen und skrupellosen Verhalten der Zöllner begründet. Zöllner haben wirklich keinen Heiligenschein. Sie waren die Mafiosi ihrer Zeit, die Zuhälter, was weiß ich auch immer. Finstere Gestalten, Leute, die sich öffentlich um Recht und Gesetz nicht viel kümmerten, ganz bewusst, sofern nur ihre eigene Kasse stimmte. Wie waren nun die Standpunkte dieser beiden Männer, die zum Beten in den Tempel kamen, beschaffen? Und damit kommen wir jetzt zu erstens der Standpunkt des Pharisäers. Vom Pharisäer heißt es wörtlich hier, er stand bei sich selber. Es ist ja gut, wenn einer zu sich selber stehen kann. Wenn einer auf seine Lebensgeschichte nicht mit Ekel zurückschauen muss. Wenn einer sagen kann, es war gut. Wenn einer sagen kann, ich stehe ganz gut da. Das ist allein noch nicht das Problem. Das allein ist noch nicht etwas Schlechtes. Aber seine Position ist von zwei sehr problematischen Verhaltensweisen bestimmt. Erstens durch seine Stellung zu anderen Menschen, genauer durch sein Erhabensein über andere Menschen. Und zweitens durch seine Leistung, die er erbringt und vor Gott bringt. Der Pharisäer kommt gar nicht zum eigentlichen Gebet. Er kommt eigentlich gar nicht zum richtigen Zwiegespräch zu Gott, mit Gott. Sein Gebet ist eigentlich nur eine Information für Gott, dass mit ihm ja eigentlich alles schon in Ordnung ist. Guck Gott, bei mir stimmt alles. Weiter hat er Gott nichts zu sagen. Vor lauter Selbstdarstellung vergisst er, dass er ja mit Gott reden will. Vor lauter Selbstrechtfertigung vergisst er, dass dies alles Gnadengeschenk von Gott ist. Er braucht Gott gar nicht. Er braucht nichts von Gott, denn er hat alles schon selber. Er hat sich alles selber erarbeitet. Und darum geht er leer aus, sagt Jesus. Einer, der nichts von Gott braucht, geht leer aus. Nicht, weil er ein scheinheiliger Heuchler ist, nicht, weil das alles gar nicht stimmt, was er hier vorgebracht hat, sondern weil er Gott wirklich nicht braucht und ihn um nichts bittet. Wir sollten einmal unseren Standort auf die Frage hin überprüfen, ob wir oft nicht sehr diesem Pharisäer gleichen. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe mir alles erarbeitet. Ich habe mir alles erwirtschaftet, erschuftet. Und du, Gott, darfst jetzt noch seinen Segen obendrauf legen. Gerade wir altgedienten Christen stehen in dieser Gefahr. In dieser Gefahr, ordentliche Menschen sein zu müssen oder meinen, ordentliche Menschen sein zu müssen, die nichts mehr von Gott brauchen, außer dass er das Gelingen dazu schenkt, dass das, was wir schon getan haben, funktioniert. Wie gut, dass ich nichts mit den schwachen und ausgeflippten Typen am Hut habe, aus dem sozialen Brennpunkt hinter dem Hitmarkt, die hier manchmal um die Kirche rumschleichen und abhängen, die nichts tun, nichts arbeiten und Motorräder in Brand setzen. Danke, Herr, dass ich zu der tüchtigen und zuverlässigen Schar deiner Mitarbeiter zähle. Du musst doch einen besonderen Anknüpfungspunkt bei mir gefunden haben, Gott. Es ist schon erstaunlich, wie gut du mich trotz kleiner Unebenheiten hingekriegt hast. Wie viel Kraft habe ich doch von dir, den Glauben konsequent zu leben, ohne Ausstieg aus der Gesellschaft. Die Gnade Gottes kann tatsächlich durch die Fäulnis der geistlichen Eitelkeit gänzlich verdorben werden. Also ich sage euch, Jesus meint, dieser Pharisäer bleibt, wenn er bei diesem Gebet stehen bleibt, in der Hölle. Das meint Jesus ehrlich. So toll der gelebt hat, so toll der versucht hat, das Gesetz zu halten und vielleicht sogar geschafft hat, rein formal die Gesetzesparagraphen zu halten. Der bleibt in der Hölle. Und dann merken wir unsere Defizite doch immer wieder. Wir merken doch, dass das Ganze löchrig und durchlässig ist. Wir fragen danach, wie kann ich endlich ein noch besserer Christ werden? Stärker, mutiger, fröhlicher. Und dann versuchen wir mitunter unsere Sehnsucht nach mehr und die heimliche Resignation durch fromme Aktivitäten, durch frommen Aktivismus zu kompensieren. Also wenn das an anderen Stellen nicht so gut klappt, dann muss ich hier in der Gemeinde noch einen draufhauen. Noch einen zulegen. Diese Selbstsühne aber höhlt das Christenleben aus. Es bleibt nichts mehr. Übrig bleibt manchmal nur die spröde Schale mechanistischer Gebete, routinierter Bibellese, verkrampfter Gespräche über den Glauben. Jesus sagt, keiner solcher Pharisäertypen geht entlastet und glücklich aus dem Bibelgesprächskreis oder aus dem Gottesdienst nach Hause. Aber jeder ist eingeladen, ein anderer Mensch, ein neuer Mensch zu werden, wie der Zöllner auch. Jeder ist eingeladen, 5 Worte zu beten, aus seinem tiefsten Herzen, sich an die Brust zu schlagen und zu sagen, Gott, da ist wirklich nichts, mit dem ich glänzen könnte. Alles, was an mir glänzt, bist du. Und damit sind wir beim zweiten, beim Standpunkt des Zöllners. Von ihm heißt es, er stand ferne. Noch im Tempelbereich bleibt er in der Distanz. Wir denken an Mose, zieh dir deine Schuhe aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er merkt diese Distanz. Ich bin eigentlich nicht würdig, hierher zu kommen. Das ist heiliges Land, das ist Land Gottes. Da passe ich gar nicht hin. Nicht in der kritischen Distanz des Skeptikers steht er, sondern in der ehrlichen Distanz, die weiß, dass zwischen Gott und ihm Welten liegen. Dass er da nicht so einfach reinstiefeln kann mit all dem Dreck seines Lebens. Mit all der Schuld, mit all den faulen Kompromissen, mit all dem, was er Menschen angetan hat und Gott angetan hat. Auch seine Position ist von zwei Verhaltensweisen bestimmt. Erstens, dass er sich an einen Gott wendet, der zur Versöhnung bereit ist. Dass er darum weiß, dass es einen Gott gibt, der Barmherzigkeit hat, dessen Wesen Barmherzigkeit ist. Und zweitens, dass er seine Situation nicht verschleiert oder beschönigt, sondern sich mit allem gebotenen Realismus als Sünder erkennt und bekennt. Mit eigenen Worten kann er noch nicht oder nicht mehr beten. Vielleicht hat er irgendwann mal früher die Kinderkirche besucht. Er greift auf die Worte eines anderen zurück, vielleicht auf in der Kindheit auswendig gelerntes. Er macht sich den 51. Psalm zu eigen, klammert sich daran, erwartet alles von Gott. Gott sei mir Sünder gnädig. Er fängt gar nicht erst an, doch noch einige Erfolgsstorys seines Lebens aufzuzählen. Vielleicht gibt es ja doch so ein paar Sachen, mit denen man glänzen kann. Nein! Er breitet auch nicht den ganzen Wust seiner Sünden in allen Einzelheiten vor Gott aus. Und das habe ich getan, und das habe ich getan, und das habe ich getan. Sondern er weiß, die Tiefe seines Herzens kann nur einer ergründen, das ist Gott selbst. Und wenn ich diese Tiefe meines Herzens meinem Gott hinlegen will, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich jetzt anfange aufzuzählen, sondern dass ich aus der Tiefe meines Herzens diesem Gott begegne und sage, hier, mein Herz liegt offen vor dir und ich berufe mich auf dieses Wort aus Psalm 51, dass du einer bist, der barmherzig ist, der dem Sünder Barmherzigkeit entgegenbringt. Und deshalb lege ich dir mein Herz, so wie es ist, so voll von Unrat, so voll von ungeklärten Dingen, lege ich dir einfach hin. Gott sei mir Sünder gnädig. Und gerade darum ist er gerechtfertigt, sagt Jesus. Darum reicht das, diese 5 Worte. Darum, weil Gott dem Sünder, der ihn aus der Tiefe seines Herzens um Gnade bittet, auch gnädig ist. Punktum. Mehr nicht. Keine großen Gespräche, keine großen Aufzählungen. Ob du wohl bereit bist, diesen Standpunkt einzunehmen und darauf zurückzukommen? Ja, ob wir wohl bereit sind, auf Selbstrechtfertigung und alle Entschuldigungen zu verzichten? Ob wir uns die Worte des Zöllnergebetes zu eigen gemacht haben oder zu eigen machen können? Und noch eins zum Zöllner. Es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass der Zöllner zum Gottesdienst kommt und sich dem Blick des Pharisäers aussetzt. Er muss ja damit rechnen, dass er entsprechende Blicke zu sehen bekommt. Dazu braucht es einigen Mut. Es ist ein Stück weit ein Spießrutenlaufen, da vor den Tempel zu treten. Beim Abschied eines Pfarrers von seiner Gemeinde sagte ein Geschäftsmann, dessen guter Kunde der Seelsorger war, Herr Pfarrer, Sie wissen vielleicht gar nicht, dass ich auch manchmal zur Kirche gehe. Ja, in der Tat, wusste er nicht. In die Kirche, Sie habe ich noch nicht gesehen. Im Gottesdienst hat er ihn noch nicht gesehen. Ja, fuhr der Geschäftsmann fort, ich gehe immer woanders hin, wenn ich das Bedürfnis habe, zur Kirche zu gehen. Hier sehen die Leute in der Gemeinde immer sehr genau, wer zum Gottesdienst kommt und machen sich so ihre Gedanken. Sie sprechen darüber und reißen sich die Mäuler. Das kann ich absolut nicht leiden. Dann gehe ich lieber woanders hin. Pharisäerhaftes Tuscheln von frommen Leuten über mögliche und unmögliche Motive bei Gottesdienstbesuchern mit einem umstrittenen Image. Gibt es das auch bei uns? Leute, die wir hier in unserem Gottesdienst eigentlich nicht erwarten, deren Erscheinen bei uns eher Skepsis als Freude auslöst, weil wir ihnen von vornherein unlautere Motive unterstellen. Wie verhalten wir uns, wenn bestimmte Typen ja einfach so die Idee haben, mal in unseren Hauskreis zu kommen? So Leute, von denen wir denken, Mensch, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was will der denn jetzt hier? Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wo stehen du und ich? Wo stehen du und ich? Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, als er diese Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner erzählt. Und zwar ist er auf dem Weg nach Jerusalem, um für beide, sowohl für den Pharisäer als auch für den Zöllner, am Kreuz zu sterben. Keiner muss in seiner Sünde stecken bleiben. Wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind, mit dem ganzen Sack voll Unrat, voll Dingen, die ungeklärt sind, voll Dingen, die falsch und daneben sind. Wir können uns das vor Gott absolut eingestehen, egal was das ist. Ich meine, wir machen ja nach außen hin meistens ein schönes Gesicht und versuchen dem anderen gegenüber zu verdecken, wo unsere dunklen Punkte sind in unserem Leben. Aber bei ihm dürfen wir die niederdrückende Sündenlast einfach abgeben mit diesen 5 Worten: Gott sei mir Sünder gnädig, sonst nichts. Er nimmt mir auch das schwerste Paket wirklich ab. Jesus vergibt tatsächlich alle meine Sünden und er vergibt mir immer wieder, wenn ich es ihm von Herzen bekenne, auch wenn mein Leben noch so sehr verdorben und verschoben ist. Nie wachse ich über das Kreuz von Jesus Christus hinaus. Ich lebe von dem, was er für mich getan hat, nicht von dem, was ich für ihn tue. Pharisäischer Gesetzesgehorsam ist für das Heil gefährlich. Natürlich nicht deswegen, weil das Gesetz etwas Verkehrtes verlangte, sondern deswegen, weil der Gesetzesgehorsam gerade das Mittel sein kann, das der Mensch anwendet, um Gottes Gnade nicht zu brauchen. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, gibt es nur im Gefälle von Gott zu uns. Ich wüsste ja nur allzu gerne, wie die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner weitergeht. Ob der Zöllner, der sich an Gottes Gnade klammert, nun auch in seinem Geschäftsalltag andere Maßstäbe gelten lässt als früher. Ob sich da jetzt alles ändert, ob da jetzt alles anders wird. Ich meine, von einem Zöllner erfahren wir ja im Neuen Testament etwas mehr, von dem Zöllner Zachäus, der durch die Begegnung mit Jesus anfängt, wirklich sein Leben auf den Kopf zu stellen, nochmal von Neuem anzufangen. Vielleicht ist dieser Zöllner, von dem Jesus hier erzählt, einer geworden, der einige Zeit später beten konnte: Siehe Herr, nun habe ich nicht mehr die Ehe gebrochen und mich nicht mehr betrügerisch bereichert. Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, dir weh zu tun. Ich danke dir, dass du mir durch dein Vergeben, durch deine Barmherzigkeit Mut gemacht und eine neue Chance gegeben hast und dass ich so sichtbar von dir geführt wurde. Haben wir die ganz feinen Unterschiede hinausgehört zwischen der Art, wie der Pharisäer betet und wie später hoffentlich der Zöllner beten wird? In diesem ganz kleinen Unterschied liegt das Schicksal der Ewigkeit beschlossen. Da liegt der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Was sind nun deine Lebenspositionen? Von woher wird also dein Standpunkt bestimmt? So gut wie der Pharisäer werden wir nicht sein und so schlecht wie der Zöllner auch nicht. Dieses Schwarz und Weiß, das gibt es so in unserem Leben nicht, wie es Jesus hier skizziert. Aber in der Gefahr des Pharisäers stehen wir alle. Und in der Erinnerung an den Zöllner und die Erinnerung an den Zöllner brauchen wir alle. Das Zöllnergebet darf unsere tägliche Bitte werden und bleiben. Die völlige Abhängigkeit von Gott macht uns barmherzig gegen unsere Mitmenschen, gegen uns selber und macht uns gewiss, dass wir eine in Ewigkeit unverlierbare Position von Gott verliehen bekommen haben. Er schenkt sie uns. Nicht das, was wir zu leisten in der Lage sind. Nicht das, was wir mit unseren Möglichkeiten zu glauben und umzusetzen in unserem Christenleben in der Lage sind. Danach fragt am Ende niemand, sondern wen du geliebt hast und wem du dein Herz ausgeschüttet hast, vor wem du echt warst, nämlich vor Jesus. Danach wirst du gefragt. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.